abgerundet. Philippa, in der Viva-Kirche Romantown klingt dieses Wort inzwischen ganz nach Sommer. Unsere Sommerserie, Kapitel 4. Ich habe das Kapitel mal überschrieben, Bürger des Himmels, und wir haben ja König Jesus angebetet. Und er ist König, im Himmel und auf Erden. Er ist unser König, unser Herr. Letzten Sonntag hat Martin uns ganz stark ans Herz gelegt, und die es verpasst haben, es gibt zum Nachhören, auf Jesus fokussiert unterwegs sein. Im Wissen, ich bin noch lange nicht da, ich bin nicht vollkommen, schreibt sogar Paulus, und wenn der das schreibt, aber dann nicht sagen, dann kommt es nicht darauf an, sondern sagen, jetzt erst recht, mit aller Kraft Jesus nachfolgen. Am Ende des dritten Kapitels schreibt Paulus im Philipperbrief, wir sind Bürger des Himmels. Wir, das heißt alle, die Jesus nachfolgen, alle, die an Jesus glauben, sind Bürger des Himmels. Und von da erwarten wir Jesus und seine Wiederkunft. Was heißt das mit dem Bürgerrecht? Michelle hat schon ihren Pass geteilt. Wir machen jetzt keine Passkontrolle. Die Stadt Philippi im heutigen Griechenland war eine römische Kolonie. Das heißt, da waren ganz, ganz viele Leute, die Bürger von Rom waren, aber in Philippi zu Hause. Viele von denen waren übrigens Soldaten, wo die Römer in Rom gesagt haben, nach dem, was ihr so angestellt habt und wie ihr geprägt worden seid, wollen wir euch gar nicht unbedingt hier. Macht lieber ein kleines Rom da in Philippi und an anderen Städten. Das Ziel war nicht, dass die dann irgendwann doch nach Rom kommen, sondern das Ziel war, dass mit diesen Leuten Rom nach Philippi kommt. Diese römischen Bürger sollen die römische Kultur und die römische Wesensart den griechischen Barbaren nahebringen. Das war die Mentalität. Und davon lernen wir jetzt bitte nicht, dass wir die Leute rings um uns als Barbaren anschauen. Aber das ist das Bild, das Paulus braucht, wenn er sagt, wir Christen sind Bürger des Himmels, wir sind römische Bürger. Und das Ziel ist nicht, dass wir jetzt möglichst schnell gucken, wie kriegen wir in unseren Container gepackt und ab nach Rom. Sondern das Ziel ist, wie können wir denn Rom, also Himmel, Himmelsluft, um uns herum verbreiten. Als ich den Brief in der Vorbereitung noch mal gelesen habe, den Philipperbrief, das war ja ein Brief ohne Kapitel und alles ursprünglich. Die hat man irgendwann viel später mal reingetan. Habe ich gesagt, Paulus, wenn der Brief eine Sinfonie wäre, wäre Kapitel 3 das grande Finale. Ihr seid Bürger des Himmels, Pauken, Trompeten und alles. Badabam! Das war's. Paulus ist Praktiker. Er sagt, gut, das sind jetzt große, schöne Worte, Bürger des Himmels, aber ihr lebt ja noch eine Weile auf dieser Erde. Wie setzt sich denn dieser 1000-Franken-Schein der großen Verheißung in das Kleingeld des Alltags um? Vers 1 von diesem Kapitel redet genau darüber. Das also, damit nimmt der Bezug auf, ihr seid Himmelsbürger, ihr seid diejenigen, die mit aller Kraft Jesus nachfolgen. Das also soll eure Einstellung sein, haltet euch treu zum Herrn, ihr seid doch meine Geschwister. Und drum macht Paulus einen krassen Bruch und redet das allererstes nachher über einen Streit. Das ist jetzt wirklich schnell geerdet. Wer da mit Himmelsluft kommt, mitten im Gemeindealter, mitten im Kirchenalter, mitten im Leben. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide zum Herrn. Wir wissen eigentlich gar nichts über diesen Streit, außer dass es einen Streit gegeben hat. Und der war offensichtlich nicht so leicht, dass man das so zwischen Kaffee und Mittagessen noch schnell beilegen konnte. Sie waren irgendwie in eine Sackgasse geraten und kamen dann nicht mehr raus. Wir beobachten aber ein paar Dinge in diesen Versen. Das Erste, ernüchternd vielleicht, aber Paulus schreibt hier aus Erfahrung, Apostelgeschichte 15, für die, die danach lesen wollen, Streit ist normal.
Normal heißt in diesem Fall nicht gut.
Konflikte sind nicht gut, weil sie kosten immer unendlich viel. Aber es ist leider, solange wir auf dieser Erde als Menschen unterwegs sind, normal.
Konflikte kommen vor.
Was nicht vorkommen sollte, ist, die zu ignorieren.
Und was nicht vorkommen sollte, ist, einfach davon zu rennen.
Evodia und Syntyche hatten jetzt das große Pech, in der so ersten Generation Christensituation zu leben.
Es gab keine andere Kirche, wo sie hingehen können.
Heute können wir sagen, gut, dann geht der Klaus zu den Methodisten und der Hans in die Landeskirche.
Dann sieht man sich nicht mehr so oft und dann ist der Streit gegessen.
Diese Flucht gab es nicht.
Die sollte es eigentlich auch gar nicht geben.
Konflikte sind normal. Sie ignorieren ist nicht gut.
Und offensichtlich ist dieser Konflikt so massiv, dass Paulus, der Apostel, der Gründer dieser Gemeinde, mit seiner ganzen Autorität ihn,
jetzt hätte ich fast gesagt, öffentlich macht. Das glaube ich eben nicht.
Diese beiden Frauen, so wie Paulus sie beschreibt, er beschreibt sie ja beide sehr wertschätzend.
Mitarbeiterinnen,
er stellt sie fast auf den Level von Mitaposteln, also kostbare, wundervolle Leute.
Was übrigens auch eine Lektion ist im Umgang mit Konflikten.
Wenn man irgendwo in eine Streithaltung reinkommt, sieht man im anderen nur noch das Problem und nicht mehr den Menschen.
Passiert in jedem Streit.
Wie redet man über die anderen?
Beobachtet es mal.
Vielleicht ist es einfacher, bei anderen zu beobachten.
Paulus gibt eine Tonne Wertschätzung diesen beiden Frauen
und richtet den Blick darauf, wer sie sind.
Darum bin ich eigentlich ziemlich überzeugt, diese beiden waren in dieser noch relativ jungen Gemeinde Schlüsselpersonen.
Jeder kannte die.
Jeder schaute eigentlich zu denen auf.
Und jetzt waren die im Streit, das war schon lange öffentlich.
Das wusste doch jeder.
Vielleicht haben wir nicht darüber geredet.
Machen wir bei uns auch gerne.
Jeder weiß aber, wie man sagt.
Paulus bringt sein Gewicht in die Waagschale.
Er ermahnt, gewöhnt euch nicht daran,
unternehmt etwas.
Und ein letztes, was Paulus macht,
oder vielleicht ein vorletztes.
Er ruft sie dazu auf, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich auf das gemeinsame Ziel auszurichten, auf Jesus.
Wenn man in einen Konflikt reingerät, sind oft die Prioritäten verschoben.
Dieses Ding, dieses Thema, dieses Verhalten vom anderen, was auch immer, ist unendlich wichtig
und alles andere fällt weg.
Atme durch, nimm einen Schritt zurück, überleg beide nochmal unabhängig, was ist wirklich wichtig, was zählt wirklich.
Und dann fällt vielleicht der Grund für diesen Streit an seinen Platz,
weiter unten, viel weiter unten.
Und das öffnet Raum für Versöhnung.
Und ganz nüchtern, er selber interveniert, er schreibt dem Überbringer des Briefes,
Namen wird hier nicht genannt, man kann raten, ich rate jetzt nicht.
Misch dich ein, in einer guten Weise.
Sagt ganz einfach, es gibt Konflikte, wo man selber nicht klarkommt,
sucht euch Hilfe.
Sind Leute da?
Nehmt das in Anspruch.
Probiert nicht alles selber durchzukauen.
Man hat nicht alles selber im Griff.
Also,
Teil 1 von Himmelskultur leben,
ein ganz normales Thema,
hat eine gesunde Streitkultur.
Ich selber bin ein sehr harmoniebedürftiger, manchmal sogar fast harmoniesüchtiger Mensch.
Also das ist überhaupt nicht mein Lieblingsthema.
Ich bin am Lernen.
Lasst uns lernen, Jesus nachfolgen.
Und mit Streit, mit Konflikten gesund umgehen.
Himmelskultur,
brutaler Themenwechsel.
Paulus kennt da nichts.
Freude,
über allem, in allem oder trotz allem,
je nachdem.
Das Wort, das in diesem Abschnitt, Vers 4 bis 8, 7. Das Wort für Freude, was hier steht. Meint nicht in erster Linie so das stille, warme, innerliche Gefühl, wie so nach einer heißen Tasse Tee. Es ist mir wohl im Herzen, ich bin innerlich so glücklich, aber ich kann das so gut abschirmen, dass das kein Mensch sieht. Das Wort für Freude, auch wieder in die Kultur, in die damalige Zeit hineingesprochen, wurde gebraucht für große öffentliche Feste und Feiern. Da war es zu Ehren von Cäsar, da wurde gefeiert und alle haben den Namen Cäsar in den Mund genommen und alle haben sich gefreut und es gab Freibier oder keine Ahnung, Freiwein, was gab es in Griechenland. Er wurde gefeiert und die hatten ja unendlich viele Götter, also da war ja auch dauernd irgendeine Götterparty. Öffentlich gefeiert, tragt die Freude auf die Straßen, lasst es rausscheinen. Freude ist nicht etwas, diese Freude, auch diese Freude in Jesus, ist nicht etwas, was einfach hier so, die ist so kostbar, das muss gar niemand merken. Nee, im Gegenteil, raus damit. Die darf sichtbar werden. So wie am 1. August, wo sich die ganze Schweiz mit Kreuzen schmückt. Es ist übrigens gar nicht schlecht, wenn es kein Feuerwerk gibt. Es ist mir aufgefallen auf dem Weg hierher. Die üblichen Böller-Dinger, Sachen habe ich gar nicht vermisst. Aber andere Sache. Wir feiern doch Schweizer fröhlich Gottes Gnade über unserem Land, trotz allem. Und wir können nicht sagen, wir haben alles besser gemacht und wir haben es verdient. Sorry.
Nö.
Aber Gottes Gnade trotz allem feiern wir. Und das darf auch laut sein. Und zum Ausdruck kommen. Und das darf jeder hören.
Und ja, so dürfen auch wir unsere Freude an Jesus raustragen, sichtbar, schmeckbar, hörbar machen, dass der Name Jesus durch die Gassen schallt. Kulturell angemessen, also diese Götterpartys damals, das war die damalige Kultur, wir müssen schauen, was hier passt, weil sonst irgendwann sind wir an einem Punkt, dass die Leute mir vor den Kopf stoßen. Aber die Freude darf aus allen Knopflöchern leuchten, nicht nur so ein warmes innerliches Licht. Apropos Freude, Paulus hat dazu noch etwas zu sagen in diesen Versen. Vers 6, auch wieder so ein Wechsel, jetzt redet ihr von Freude und dann kommt plötzlich Sorgen. Macht euch um nicht Sorgen. Gut, das ist nicht mein Problem normalerweise. Die meisten Sorgen, die ich habe, muss ich mir nicht machen, die sind schon da oder die kommen einfach so. Aber vielleicht mache ich mir die doch selber. Ich weiß es nicht. In Papua-Neuguinea, wo Anna und ich zusammen arbeiten und wo da diese ganze Reihe fast im Januar gefeiert hat, das Land, die Menschen in Papua-Neuguinea sind traditionell ganz stark von Angst geprägt. Sie kommen aus einem animistischen Hintergrund, Geisterglauben und die Geister sind normalerweise sind auf jeden Fall unberechenbar. Man weiß nie, man kann sie manipulieren, wenn irgendein Zauberer irgendwas gemacht hat, dann sind sie gegen einen. Es ist extrem viel Angst im Spiel. Es ist eine sehr ängstliche Kultur. Die Unberechenbarkeit, die Unsicherheit und fast, was auch immer da passiert in dieser Geisterwelt, es ist fast immer zum Schaden. Vielleicht übertreibe ich ein wenig. Wir sind ja keine Animisten. Aber meine Beobachtung, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs auf dieser Welt, so in meiner Jugend und jungen Erwachsenen und Anfangs Erwachsenenzeit, war das Grundgefühl Stabilität. Man weiß in dieser Welt so ungefähr, wo es durchgeht, man kann sich verlassen auf Banken und ich weiß auch nicht, auf was alles. Politiker, Versicherung. Ich habe den Eindruck, in den letzten Jahren dreht sich die Spirale der Verunsicherung immer schneller auf. Was kann man sich verlassen? Wenn nur schon ein Tweet aus einem gewissen Haus die Aktienmärkte und damit vielleicht auch meine Pensionskasse krank macht, wie will das enden? Wo sind wir? Wir leben, habe ich den Eindruck, in einer viel stärker verunsicherten Welt. Das war in der Zeit von Paulus nicht neu. Wir hatten viele Sicherheiten, die uns selbstverständlich sind damals noch gar nicht. Die waren noch gar nicht erfunden. Und das sagt Paulus, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen, eure Unsicherheit, eure Sorgen, eure Fragen, eure Nöte, was auch immer, bringt das vor ihn. Das ist mit dieser Freude untrennbar verknüpft. Solange du probierst, deine Sorgen und Ängste selber zu managen, bist du so gestresst, dass du gar keine Zeit und keine Luft zum dich freuen hast. Bring alles zu ihm und lass es da. Damit der Friede und die Freude Gottes dein Leben, dein Herz, dein Sein erfüllen kann. Himmelskultur, Freude. Ein weiterer Teil der Himmelskultur ist, entscheide, womit sich deine Gedanken beschäftigen. Noch etwas, liebe Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Entweder ich entscheide selber, womit ich meine Gedanken und mein Herz fülle, oder ich werde gefüllt mit allem, was hier so in der Welt und in der Luft rumschwirrt. Und ich habe jetzt keine Rechnung gemacht, aber von all dem, was so in der Welt und in der Luft und in den Medien rumschwirrt, ist mindestens 90% negativ, destruktiv, angsteinflößend, sorgeneinflößend. Du kannst nicht an etwas denken. Wenn ich jetzt sage, denkt nicht an einen karierten Elefanten. Wer von euch denkt jetzt Elmar? Man kann nicht denken. Aber man kann bewusst etwas anderes denken. Es ist jetzt schwierig, den Elmar wieder loszuwerden. Ich weiß, das ist nur ein Beispiel. Du kannst deine Gedanken ausrichten. Du kannst dich entscheiden, mit was du deinen Kopf füllst. Und da gibt es ganz tolle Sachen. Es fängt an mit Gottes Wort selber, mit der Bibel, mit Menschen, die über Jesus reden, mit Lebensberichten, Zeugnissen, guten Büchern, aber auch die Natur genießen, Gottes Schönheit bewundern in dem, was er gemacht hat. Ich vermute, Paulus würde heute auch noch ein paar Verse über das Handy anfügen. Über das unersättliche Hosentaschenmonster, das dauernd nach Aufmerksamkeit giert. Ich sage das mal bewusst negativ. Ich habe ein Handy und das ist auch immer mal wieder in der Hand. Ich glaube, das gehört ganz stark zum gesund unterwegs sein in dieser Welt. Womit füttere ich meine Gedanken? Wie weit lasse ich dieses Ding, was sehr nützlich sein kann, es ist so viel Cooles da dran, wie weit lasse ich mich von dem bestimmen und dann auch füllen? Man will ja immer mehr klicken und das klickt einem von Klick zu Klick. Übernimm Verantwortung, bestimme du, was deine Gedanken füllt. Die letzten Punkte gehen etwas schneller, ich möchte sie aber trotzdem erwähnen. Paulus nimmt sich das halbe Kapitel in Kapitel 4 Zeit, um über Geld zu reden. Er war offensichtlich kein Schweizer, weil man sagt das so schön, Geld. Über Geld redet man nicht im Hetz. Oder man hetzt nicht, aber man sagt auch nicht drüber redet. Paulus redet auch über Geld. Er nimmt sich 8 Verse lang Zeit, darüber zu reden. Die Gemeinde Philippi unterstützt ihn finanziell, er dankt sich dafür. Er sagt aber etwas, und das ist so ein Schlüssel in Vers 11. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Paulus hatte irgendwann im Laufe seines Lebens, vielleicht schon früh, das Wort genug entdeckt. Das ist sehr unzeitgemäß, weil es muss ja immer noch mehr, immer noch anders, immer noch Neues, immer noch wachsen, größer. Es gibt das Wort genug und es gibt das Wort zufrieden, unabhängig von Umständen. Und das ist Lebenskunst. Unabhängig von den Umständen. Ich weiß, es sagt sich leicht hier aus der Schweiz mit allem Luxus und allem, was wir haben. Verglichen mit dem großen Teil der Welt schwelgen wir alle absolut im Luxus. Paulus hat es gelernt und er legt uns das ans Herz, dass nicht die Umstände unsere Lebensqualität bestimmen, sondern die Gegenwart Gottes und seine Versorgung. Es ist schwierig, mit ganz wenig zu leben. Es ist aber auch schwierig, mit ganz viel zu leben, weil das ist Verantwortung. Vers 13, nur eine Randbemerkung. Es gibt immer wieder so Bibelverse, die werden gekidnappt, aus dem Zusammenhang gerissen und dann irgendwo anders proklamiert oder herausgeposaunt. Nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Wenn man den Kontext, den Zusammenhang wegdenkt, haben wir das Gefühl, wow, ha, Superman hat seine Akkus wieder mal vollgeladen und jetzt geht er schnell los, die Welt retten. Oder sein Bankkonto füllen oder was auch immer er gerade vorhat. Mir ist nichts unmöglich. Oder ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Klingt gut. Was sagt der Zusammenhang? Paulus bezieht sich genau auf das. Ich kann mit viel, ich kann mit wenig leben. Er sagt nichts über irgendwelche spektakulären Sachen, die er anstellen will. Achtet bitte darauf, kein Bibelvers kidnapping zu machen. Oder achtet darauf, wenn Leute das machen. Wenn irgendwelche Bibelverse euch links und rechts und vorne und hinten um die Ohren gehauen werden, schaut doch mal nach, wo der zu Hause ist. Das kann manchmal ganz spannend sein. Und dann kommt das im Brief, wo man denkt, da hätte der Heilige Geist doch Papier sparen können. Was interessiert es mich heute, 2000 Jahre später, wen der Apostel Paulus grüßt und grüßen ließ und von ihm Grüße bekam und ich weiß auch nicht, Kapitel 16 im Römerbrief, ist ein ganzes Kapitel Grüße, hier ist er noch knapp und sack. Wieso sind diese Grüße überhaupt in der Bibel? Ganz einfach, Himmelskultur ist, außer wenn das durch Umstände erzwungen wird, es gibt Leute, die als Christen ganz einsam leben müssen. Himmelskultur ist gemeinschaftliche Kultur, ist Beziehungskultur, ist Netzwerk, Networking Culture auf Neudeutsch. Ohne Beziehung eigentlich kein Christsein. Achte mal darauf, wenn du die Grüße von Paulus lest, wie wertschätzend er über die Menschen redet, wie diese Grüße etwas widerspiegeln von dieser Herzensbeziehung, die er hat. Auch das ist Teil von Himmelskultur, Teil von etwas Größerem Ganzen zu sein. Und, last but not least, der Segen am Schluss. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von euch. Himmelskultur, Himmel auf die Erde bringen, heißt auch, als segnender Mensch, als segnende Gemeinschaft unterwegs zu sein. Es ist einfach, negativ zu reden, weil das macht jeder und das liegt in der Luft. Und natürlich gibt es manchmal Kritik, die sein muss, aber die Grundhaltung ist, Gnade und Segen zu verbreiten. Und in diesem Sinne, die Gnade des Herrn Jesus sei mit uns allen. Ich möchte noch beten und dann werden wir auf die Predigt mit einem Lied antworten. Lieber Herr Jesus, um dich geht es, um dein Reich, wer du bist und es ehrt uns und es macht uns auch demütig, dass du dich entschieden hast, uns nicht uns, wie wir Kirche Roman sagen, sondern uns alle, die dir angehören in dieser Welt, zu brauchen, dass deine Kultur, dein Herz, dein Wesen, deine Art, deine Liebe, deine Gnade in diese so kaputte Welt hineingelebt wird. Und ich bekenne, Vater, so oft ist es für mich einfacher, zu klagen, zu jammern, anzuklagen, was alles nicht gut ist, was nicht gut läuft. Gib du uns Gnade in den ganz verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Wie wir umgehen mit Konflikten, wie wir umgehen mit Geld, wie wir lernen, genug zu haben und dir zu vertrauen. Wie wir lernen, unsere Sorgen, Nöte, unsere Ängste, Unsicherheit bei dir zu lassen und diese Freude zu tanken. Gib uns die Gnade, dass wir als deine Leute, als deine Boten, als deine Nachfolger miteinander in unseren Familien, in den Nachbarschaften unterwegs sein können. Nicht um uns Ehre zu geben, oh nein, um deines Namens willen.